Er kam von sehr weit her mit einem wichtigen Auftrag. Es war ein Vermächtnis, das er auf sich genommen hatte. Und er hat keine Kosten und Mühen gescheut, die weite Reise auf sich zu nehmen. Ja, es hat jahrelange Vorbereitung gebraucht, dass diese Reise überhaupt möglich war. Und so ist er unterwegs und dann passiert die große Katastrophe. Während seines Fluges geht in Krakosien die Revolution los. Krieg, Bürgerkrieg und Chaos führen dazu, dass sein Land und seine Regierung quasi nicht mehr existieren. Sein Visum, sein Ausweis, alles wird durch die US-Regierung nicht mehr anerkannt. Er ist auf einmal staatenlos. Er landet zwar in New York, aber er darf nicht einreisen. Und zurückreisen darf er auch nicht, schließlich hat er keine gültigen Papiere dabei. So lebt er monatelang im Transitbereich des JFK-Flughafens. Ich liebe Tom Hanks und ich finde, in dem Film Terminal hat er eine seiner größten Rollen gespielt unter der Regie von Steven Spielberg. Eine Geschichte, die richtig ans Herz geht, eine Geschichte großartig dargestellt, aber eine Geschichte, die auch ihre festen Tiefen hat. Tom Hanks spielt hier Viktor Naworski, der zwar am Ende tatsächlich seinen Auftrag erfüllt und die letzte Unterschrift des Jazzmusikers für seinen Vater noch reinholt, bevor er zurückreist, nachdem der Bürgerkrieg vorbei ist. Aber das, was dieser Film beschreibt, ist ja Realität bei vielen Menschen. Laut der Vereinten Nationen leben mehr als 10 Millionen Menschen auf dieser Welt als Staatenlose. Flucht, Krieg, Illegalität, zerfallende Staaten, staatliche Willkür. Viele Menschen, über 10 Millionen, die ihr Bürgerrecht verloren haben oder nie ein Bürgerrecht hatten, nie Bürgerrechte hatten. Sie leben am Rand der Gesellschaft ohne die Möglichkeit echter Teilhabe. Sie können ihre Potenziale nicht entfalten, sie haben keinen Zugang zum Arbeitsmarkt oder zu Sozialleistungen, sie können nicht frei reisen, sie können nicht wählen und politisch partizipieren und sie leben in einem rechtsfreien Raum, weil die Gesetze des Landes, in dem sie leben, sie nicht schützen. Es gibt keine rechtliche Instanz oder keine Botschaft, an die sie sich wenden können. Ganz anders dagegen eine Kollegin von mir. Die hat die Privilegien des rechtlichen Schutzes ihres Heimatlandes im Ausland erlebt. Sie hat als Lehrerin einer deutschen Schule im Ausland gearbeitet und einen besonderen Dienstausweis bekommen, einen Personalausweis in Rot oder einen Reisepass in Rot sozusagen. Und darin heißt es, alle Behörden und Dienststellen des In- und Auslandes werden hiermit ersucht, die Inhaberin dieses Passes frei und ungehindert reisen zu lassen, sowie ihr nötigenfalls Schutz und Beistand zu gewähren. Das klingt doch toll, oder? Das ist irgendwie wirkliche staatliche Fürsorgeprosa, Schutz und Beistand zu gewähren. Und ich stelle mir vor, wie sie an die Grenze kommt und die Grenzbeamten ihren Pass angucken und dann stramm stehen und sagen, jawohl, können wir Ihnen was Gutes tun, eine Tasse Kaffee vielleicht oder irgendwas anderes, brauchen Sie was? Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Auf der einen Seite Millionen von Menschen, die keinen rechtlichen Schutz haben, keine staatliche Stelle, an die sie sich wenden können und auf der anderen Seite solch ein Ausweisdokument, das alle Türen öffnet. Paulus greift das Bild vom Bürgerrecht und von der Botschaft sozusagen auf, wenn er das Leben als Christ in dieser Welt beschreibt. Er unterscheidet zwischen Menschen, die von Gott Abstand halten und nichts mit ihm zu tun haben wollen, die ihn ablehnen, und Menschen, die mit Gott leben wollen, zum Beispiel in Philipper 3. Dort heißt es, ihr Bauch ist der Gott, den sie verehren. Sie haben nur das Irdische im Sinn. Wir dagegen haben schon jetzt Bürgerrecht im Himmel. Bürger des Himmels zu sein, unterscheidet uns fundamental von den Menschen um uns her. Man sieht uns das in der Regel ja nicht an. Aber die Werte des Himmels, die dürfen und sollen einen Unterschied machen in unserem Leben. Die Sehnsucht, die wir bei Gott stillen dürfen und nicht in dieser Welt irgendwie gestillt bekommen müssen. Ich bin froh, dass in unserem Grundgesetz, in unserer Verfassung viele biblische, religiöse, christliche Werte Eingang gefunden haben. Zum Beispiel Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und manches andere mehr. Und doch ist unsere Gesellschaft geprägt von zentralen Werten, die Jesus und der Bibel fremd sind. Der Egoismus zum Beispiel, dass ich in diesem Leben darauf quasi angewiesen bin, auf meine Kosten zu kommen. Das Leben hinter verschlossenen Türen, wo ich mich abschotte von der Not des anderen, damit ich selbst weiterkomme. Jeder ist sich selbst der Nächste, so ein entlarvender Satz. Und diese Sorge, mich selbst immer neu definieren zu müssen und meine Identität neu finden zu müssen, gehören mit dazu. Oder auch der Kapitalismus, das Ausbeuten von Ressourcen und Menschen für unser Wachstum, wo ich auf einmal Teil des Problems auf diesem Planeten bin. Das Streben nach Besitz und Reichtum, überhaupt dieser Gedanke, dass man Grundbesitz dieser Erde besitzen könnte. Und das oftmals auf Kosten anderer. Diese Werte prägen unsere Gesellschaft und prägen natürlich auch mich und uns als Christen, die wir mitten in dieser Welt leben. Als Bürger des Himmels dürfen ja, sollen wir uns frei machen von solchen zerstörerischen Werten. Sie gefährden Menschen, sie gefährden die Gesellschaft, sie gefährden den Frieden, sie gefährden uns als Christustreff, sie gefährden mich und dich. Das unterscheidet uns als Christen von den Menschen, in deren Mitte wir leben und die Gott nicht kennen. Übrigens, anders als irdische Staaten hat der Himmel Gottes eine sehr aktive Einwanderungsbehörde. So sagt Paulus in Epheser 2, Jesus kam und verkündete Frieden. Frieden für die in der Ferne und Frieden für die in der Nähe. Denn durch ihn haben wir alle Zugang zum Vater. Ihr seid also nicht mehr Gäste oder Fremde, ohne Bürgerrecht. Ihr seid vielmehr gleichberechtigte Mitbürger der Heiligen und Mitglieder von Gottes Hausgemeinschaft. Mitglieder von Gottes Hausgemeinschaft. Was für ein großes Wort, wenn ich mir das auf der Zunge zergehen lasse, wozu ich hier gehören darf. Wir als Christen haben also mindestens eine doppelte Staatsbürgerschaft. Und unsere erste Loyalität darf dem Himmel und dieser Hausgemeinschaft gehören. Aber es geht eben nicht um mich, es geht nicht um uns, um mein kleines Glück, um mein Seelenheil, sondern der Himmel ist offen. Der Himmel ist offen für mich, der Himmel ist offen für die Menschen, in deren Mitte ich lebe. Offen für Menschen, die Teil werden wollen, die sich sehnen nach Heimat und nach Wärme, mitten in einer kalten, egoistischen, einsamen Welt von Selbstoptimierung und Ausbeutung. Und wir haben einen Auftrag, wir als Christen, einen Auftrag in dieser Welt als Botschafter, als Konsularbeamte der Einbürgerungsbehörde des Himmelreiches, mitten auf dieser Erde. Das ist die große Erzählung der Bibel von Anfang an, die Geschichte einer Entfremdung. Ganz am Anfang wird erzählt von dem Schöpfer, der alles schafft, neu begründet. Und dann am Ende der Schöpfung die Schulnote sehr gut gibt. Perfekt gemachtes Nest für Mensch und Tier. Eine erstaunliche Feinabstimmung der Naturkonstanten. Und der Mensch bekommt vom Schöpfer den Auftrag, in diesem Planeten als Stellvertreter Gottes für das Wohl zu sorgen. Die Erde zu regieren, zu bebauen und zu bewahren, wie es dann heißt. Aber der Mensch, das lesen wir auch auf den ersten Seiten der Bibel, der misstraut Gott. Der duldet keine Macht über sich. Er lebt lieber in der Illusion einer sturmfreien Bude, der Illusion, als würde es Gott nicht geben und als könnte ich hier auf dieser Welt regieren und herrschen. Der guckt lieber auf sein Vorwärtskommen, als darauf, in Einklang mit Mensch und der Natur zu leben, in Einklang mit seinem Schöpfer zu leben, in Beziehung mit ihm. Und dann beginnt die Geschichte von Mord und Totschlag, von Ungerechtigkeit und Unterdrückung, von Ausbeutung, sexuelle Ausbeutung und Machtmissbrauch. Aber hier beginnt auch die Geschichte von dem Schöpfer, der nichts unversucht lässt, der Neuanfang und Versöhnung schaffen will und schafft. Er erwählt sich ein Volk als Zeuge für seine Liebe und Hingabe und trägt dieses Volk durch alle Jahrtausende hindurch bis heute. Er kommt selbst als Ausdruck seiner Hingabe. In diesem schlichten Mann aus Galiläa wird Gottes Liebe und Zuwendung zu jedem einzelnen Menschen sichtbar und spürbar. Er, Jesus, versöhnt uns, die wir so oft unversöhnt sind mit uns selbst und mit den anderen Menschen und mit Gott. Er, Jesus, er kann unser Herz öffnen, damit wir Gott seine Liebe zu uns glauben können. Er kommt als Friedefürst in eine Welt, die oft so friedlos ist, in mein Leben, das oft so friedlos ist. Es würde sich sicher lohnen, hier nochmal etwas tiefer einzusteigen in dieses Thema, das Volk Gottes, der Juden, über das Johanniterhospiz als Botschaft der Liebe Gottes. Aber über den Punkt möchte ich heute nicht vertiefen, weil ich noch auf etwas anderes zu sprechen kommen will. Das Ziel jedenfalls dieser Geschichte der Entfremdung oder dieser Geschichte des Schöpfers, der nichts unversucht lässt, ist formuliert bei Paulus in 1. Timotheus 2, Vers 4. Er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Dazu sind wir gerufen. Dazu sind wir da. Ein stetig wachsendes Volk Gottes auf dieser Welt. Das ist das Ziel. Und der Auftrag, den formuliert Jesus in Johannes 20, Vers 21. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Was für große Worte. Was für ein großer Auftrag, der uns da gegeben ist. Wir als Kirchen und Gemeinden sind sozusagen Konsulate des Königreichs Jesus. Exterritorial, mitten in dieser Welt, Stützpunkte des Reiches Gottes. Wir als Christustreff, ein Stützpunkt des Reiches Gottes, mitten in dieser Welt. Matthias Clausen hat letzte Woche unter dem Thema »Wir lieben das Evangelium« ein paar gute Nachrichten unserer Zeit weitergegeben und zum Beispiel vom Mauerfall gesprochen. Ich möchte da noch eine weitere gute Nachricht ergänzen. Für mich ist eine gute Nachricht das, was Hans-Dietrich Genscher am 30. September 1989 auf dem Balkon der Prager Botschaft gesagt hat. Tausende von Flüchtlingen kampieren im Garten der Botschaft und haben sich irgendwie über den Zaun geklettert, sind da dort angekommen. Und dann steht Hans-Dietrich Genscher da, schlechter Klang, irgendwie ein Megafon oder sowas, und sagt: Wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise möglich geworden ist. Und er kann gar nicht zu Ende reden. Das Wort Ausreise fällt noch und dann bricht ein Jubelsturm los und die restlichen Worte hört man gar nicht mehr. Eine Botschaft, die eine gute Nachricht für die Menschen damals war. Wir als Christen haben einen Auftrag in dieser Welt, weil diese Welt nicht den einzelnen Regierungen gehört, weil diese Welt nicht uns gehört, sondern weil es Gottes Welt ist. Überall auf der Welt hat Gott seine Leute als Lichter in der Dunkelheit. Und gerade in einem Monat wie dem November wird das Licht in der Dunkelheit wieder so plastisch sichtbar. Also in Marburg, in Berlin, in Ravensburg, in Bruchsal, in Greifswald, in Jerusalem, in Johannesburg, in Yokohama, in Jakarta, wo auch immer. Gott hat überall seine Leute. Das hat drei Konsequenzen. Zum einen, ich habe überall auf der Welt eine heiße Adresse. Geschwister, wo ich hingehen kann und wo ich wissen darf, uns verbindet etwas Zentrales. Und eine zweite Konsequenz, mich verbindet mehr mit Geschwistern irgendwo am anderen Ende der Welt, als mit Menschen, mit denen ich die Sprache teile und vielleicht die Staatsbürgerschaft teile, aber wo wir doch dieses Zentrale, das Leben mit Jesus und seine Reich Gottes Werte nicht teilen. Und die dritte Konsequenz, wir sind Lichter in der Stadt, Lichter in unserer Nachbarschaft, Lichter, die wir uns vielleicht gar nicht als für so große Leuchten halten, Lichter, die vielleicht mal wieder gereinigt werden müssten und dennoch mitten in der Dunkelheit kleine Lichter, ein Lichternetz für das große Licht der Welt. Aber vielleicht geht es dir auch so, dass du dich eigentlich im Moment gar nicht in der Lage fühlst, so ein Konsularbeamter Gottes zu sein. Ich fühle mich gerade jedenfalls nicht so. Schnelle Eingreiftrippe für das Reich Gottes, um Menschen in Not zu helfen? Dazu bin ich gerade viel zu sehr frustriert, mit mir selbst beschäftigt, überfordert und vieles mehr. Paulus gebraucht das Bild vom Leib als Bild für das Volk Gottes im Neuen Testament. Und er schreibt in 1. Korinther 12, es ist wie beim menschlichen Körper. Er bildet eine Einheit und besteht doch aus vielen Körperteilen. Aber obwohl es viele Teile sind, ist es doch ein einziger Leib. So ist es auch mit Christus. Denn als wir getauft wurden, sind wir durch den einen Geist alle Teil eines einzigen Leibes geworden. Wir als einzelne Körperteile, das ist das Bild, Körperteile am Leib Christi, ob Auge, Ohr, Mund, Gelenk oder was auch immer, miteinander verbunden. Wir ergänzen einander und können uns nicht gegenseitig ersetzen. Wir gehören zusammen. Und wie stark der Körper zusammengehört, das kann man mitbekommen, wenn man Zahnschmerzen hat. Und hier oben irgendwo ein schmerzendes Element Teil des Körpers ist und das Auswirkungen auf den ganzen Körper hat. Paulus schreibt in Vers 26, wenn ein Teil leidet, leiden alle anderen Teile mit. Und das gilt weltweit, dort, wo die Gemeinde Jesu leidet und wo wir gerade in dieser Zeit aufgerufen sind, die nicht auszublenden, die jetzt noch viel mehr leiden als wir, für sie zu beten, Geld zu geben, uns politisch einzusetzen. Aber das gilt genauso auch lokal, für uns hier im Christustreff, den Blick zu öffnen für die Menschen, die in dieser Zeit besonders leiden. Dort, wo eine Familie kleine Kinder hat und jetzt auch noch irgendwie mit Homeoffice jonglieren muss. Dort, wo jemand seine Stelle verloren hat und sich fragt, wie er in dieser Zeit eine neue Stelle finden soll. Da, wo jemand allein lebt in seiner Wohnung und jetzt auch noch Homeoffice hat und eigentlich gar keinen Anlass mehr hat, den lieben langen Tag aus seiner Wohnung und seiner Einsamkeit rauszukommen. Dort, wo jemand selbstständig ist und Existenzangst hat angesichts des Lockdowns. Da, wo jemand seelisch und emotional überfordert ist und nicht mehr weiter weiß. Die Herausforderungen, und man könnte die Liste sicher fortsetzen, die Herausforderungen sind total unterschiedlich. Für die einen ist das alles viel zu viel und für die anderen ist auf einmal alles weggebrochen, alles viel zu wenig. Mein Blick ist im Moment ganz stark auf mich und meine Probleme und Herausforderungen gerichtet. Und ich möchte ihn gerne öffnen. Wie können wir wieder einen Blick füreinander gewinnen, einander wahrnehmen, einander tragen, Lasten teilen? Ich habe weniger Angst davor, dass wir als Christustreff ein Hotspot werden, sondern ich habe größere Angst davor, dass wir Menschen aus dem Blick verlieren, dass wir einander aus dem Blick verlieren. Lasst uns die Pandemie ernst nehmen. Mit all den Maßnahmen auch leben, auch wenn es sicher gut begründete Zweifel an der Wirkung einzelner Maßnahmen gibt. Aber lasst uns nicht verkämpfen in Opposition, die uns Energie raubt, die wir eigentlich für anderes, für einander brauchen. Sondern lasst uns umschalten. Umschalten vom Überlebensmodus auf den Blick füreinander. Umschalten von mir weg auf das, was der Nachbar braucht. Das war zu allen Zeiten so, dass Christen das ausgezeichnet hat, dass sie den Blick in selbst unter Verfolgung auf die Notleiden gerichtet haben. Und da gibt es diesen schönen Satz, der dem Kaiser Julian Apostata, einem erklärten Christenverfolger, nachgesagt wird, dass er sich an seine Berater gewandt haben soll und zornig gesagt haben soll, diese Christen, die kümmern sich nicht nur um ihre eigenen Witwen und Waisen, sondern auch um unsere. Was für ein Bild von Christen als Lichter in dieser Welt. Der Blick füreinander. Wer braucht was? Wer aus deinem größeren Freundes- und Bekanntenkreis braucht es gerade, dass du ihm oder ihr eine Postkarte schreibst oder einen Brief? Wer braucht es gerade, dass du dich mal meldest und dich für einen Spaziergang und ein Gespräch anmeldest? Wer braucht es mal, dass du anrufst und sagst, lass uns doch zusammen am Donnerstag in den Celebrate gehen, den Gottesdienst, der nach wie vor Präsenz stattfinden darf? Wer braucht es, ja, und das gehört auch in diese Zeit, wer braucht es, dass er mal von dir umarmt wird? Wen möchtest du in der kommenden Woche Gutes tun? Denk mal einen Moment drüber nach und notier dir den Namen, bevor er dir wieder wegrutscht. Wem möchtest du in der kommenden Woche Gutes tun? Das Geheimnis des Glaubens ist, dass ich erleben darf, für mich ist gesorgt, weil Jesus mich sieht mit meiner Not, mit meiner Überforderung und mit den vielen Aufgaben und weil Jesus nichts unmöglich ist. Und diese Mischung immer dann, wenn sie vom Kopf ins Herz sackt, dann erlebe ich Freiheit von meinen eigenen Sorgen. Dann erlebe ich, dass für mich gesorgt ist im Glauben. Ich bin in einer Gemeinde groß geworden, die eine Kirche aus den 50er Jahren mit all den architektonischen Grenzen, die die 50er Jahre hatte und war gebaut als eine Art Zelt, so wanderndes Gottesvolk und so, eine Symbolik, die sich mir im 21. Jahrhundert nicht mehr wirklich erschließt, auch in den 80er Jahren schon nicht erschlossen hat. Aber es gab dort vorne hinter dem Altar an der Wand ein großes Relief von Jesus als Weltenherrscher. Als Pantokrator. Jesus, der sitzt auf dem Regenbogen im All und dort herrscht und regiert. Dieses Bild hat mich geprägt. Es ist das Bild, das den Jesus ergänzt, der als Freund an meiner Seite mein täglicher Gesprächspartner ist, ergänzt um seine Größe, seine Allmacht und seine Herrschaft. Dass Jesus heute das All regiert und diese Welt in seiner Hand hält und dass Jesus heute nicht zulassen wird, dass diese Welt ihm aus den Händen rutscht. Jesus sagt in Johannes 16, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das ist der Vers, der für mich zu diesem Bild in der Matthäuskirche in Münster passt. Der Pantokrator, der das sagt, ein trostvolles Bild, weil ich weiß, dass Jesus es gut mit mir meint. Ein Bild, das deutlich macht, der Thron dieser Welt ist nicht leer und vakant, sondern Jesus sitzt darauf. In dieser Gewissheit darfst du und darf ich in die neue Woche gehen. Getrost, weil Jesus da ist, zum Segen für die Menschen, in deren Mitte ich lebe und als Licht in der Stadt. Amen.